Hallo Matthias.
Ja, hallo Markus. Wo treffe ich dich an?
Du triffst mich zu Hause. Ich bin jetzt, es ist Freitag und wir zeichnen einen Podcast auf. Liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns oder hinter mir, hinter dir auch. Und wir werden jetzt mal darüber berichten. Du hast ein Highlight erlebt
Ja,
und
ich bin jetzt auch schon in den Startlöchern, weil bei mir geht es jetzt gleich los. Ich habe noch zwei Termine in Stuttgart und Ludwigsburg und dann geht's zum Kunden, weil morgen mache ich eine Schulung live in der Anlage. Da nehmen wir uns extra Zeit am Samstag, da sind die Öfen aus und dann haben die Leute Lust, vielleicht was zu lernen. Und ich bringe ein ganzes Arsenal an Sachen mit, damit wir da das lebendig gestalten. Denn was Spaß macht, bleibt auch besser in den Köpfen. Aber zurerst will ich ganz kurz berichten. Ich war letztes Wochenende im Zillertal und habe mich da tierisch drauf gefreut mit meiner Familie. Das war ein Weihnachtsgeschenk, dass wir alle zusammen auf einer Berghütte, in eine Berghütte gehen und da eine schöne Zeit erleben. Wir haben seit 2 Jahren ein Enkelkind und mit den Partnern von unseren 2 Kindern haben wir eine kleine Riesenspaß gemacht. Aber ich habe am Samstag nicht mehr laufen können vor Schmerzen, weil mein Backenzahn hat wirklich gepocht und explodiert. Also ging ich zur Notzahnarztstelle nach Schwaz. Das war 40 Kilometer weiter hin und her. Und er hat dann festgestellt, ja, da kann man jetzt auf die Schnelle nichts machen. Das kann sein, dass der Backenzahn raus muss. Da ist die Wurzel entzündet. Und das will ich damit sagen, auch das sind auch so versteckte Herde, Brandherde, die dann plötzlich explodieren können.
ja.
Und dann muss man reagieren und das Beste draus machen. Der Erfolg war, ich war am Montag bei meinem Zahnarzt und er hat mich überwiesen zum Chirurgen und der hat mir dann am Dienstagmittag mich von meinem Schmerzen und meinem Zahn befreit. Und so kann es sein, dass die Zahnwurzelbehandlung jetzt 20 Jahre perfekt funktioniert hat und irgendwann mal ist halt die Zeit abgelaufen und dann gibt es einen neuen Schmerzpunkt. Und der Schmerzpunkt, den haben wir auch schon ganz oft betrieblich gesehen. Auch da ist manchmal Sachen, die man verschlafen hat oder die man besser proaktiv angegangen hätte. Und wenn man es nicht macht, dann meldet sich der Schmerz.
Und dann
Was
muss
war
der
bei dir?
Zahn, und dann muss der Zahn irgendwann raus, ne?
Ja, was war bei dir?
Ja, ich war in Sachen Ausbildung unterwegs im IHK-Prüfungsausschuss. Zum einen haben wir Zwischenprüfung gemacht. Dort war ich im Betrieb unterwegs als Prüfer. Aber das viel Spannendere war die vorherige Sitzung im Prüfungsausschuss. Wir haben nämlich unseren guten alten Freund Carlo wiederbelebt. So, und
Carlo.
jetzt fragt sich jeder, wer oder was ist denn Carlo?
Ja.
Warum kennen wir den nicht? Und Carlo ist ins Leben gerufen worden im Jahr 2002 circa. Und Carlo ist kein Mensch, sondern die Abkürzung für eine sehr komplizierte Formulierung, die wir damals gewählt haben, nämlich für die Kooperation der ausbildenden regionalen Lackierbetriebe in Ostwestfalen. Und wenn man die ganzen Anfangsbuchstaben zusammennimmt, dann entsteht das Wort Carlo. Und Carlo war ein Projekt oder ist ein Projekt. Und
Und es ist dann eben nicht die italienische Form von Carlo, so wie ich es geschrieben habe in unseren Notizen, sondern es ist die deutsche Carlo mit K am Anfang.
genau, es ist ostwestfälisch.
Ja.
Kooperation mit K, ne? Ja, so ganz kurz, was ist Carlo? Carlo war eine oder ist eine Kooperation der Betriebe, die in Ostwestfalen ausbilden, Ausbildungsbetriebe für Verfahrensmechaniker, für Beschichtungstechnik. Und die haben sich über die ganzen Jahre immer regelmäßig ausgetauscht in diesem Netzwerk, unabhängig von dem IHK-Prüfungsausschuss, wobei halt eben ein Großteil der Prüfer, aber auch der Ausbildungsbetriebe in diesem Netzwerk aktiv mitgemacht hat. Das hat über viele, viele Jahre erfolgreich funktioniert. Dann ist es über ein paar Jahre eingeschlafen und eingeschlummert. Seit einigen Monaten wieder aktiv, in der Form, dass die Berufsschule mit ihren Berufsschülern, die Betriebe abklappert, in denen halt Auszubildende beheimatet sind und dann dort halt eben über den Tellerrand schaut und jeder Auszubildende lernt dann auch mal den anderen Betrieb seines Schulkollegen, seines Berufsschulkollegen, seiner Kollegin kennen und bekommt die Gelegenheit auch mal seinen Lackierprozess zu präsentieren. Schon mal im Hinblick auf eine Projektarbeit, die dann im Rahmen einer Abschlussprüfung gemacht wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Carlo lebt wieder. Und wir haben im Prüfungsausschuss entschieden, wir wollen das ganze Thema etwas pushen. Das heißt, in der nächsten Zeit wird es dann zum Thema Carlo den einen oder anderen LinkedIn-Post mal geben. Wir werden einen Stammtisch in Präsenz wieder ins Leben rufen, wo wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Galvanotechnik uns wieder treffen wollen in Bielefeld. Einmal im Quartal gibt es dann dort einen Beschichter-Stammtisch, wo dann halt in Präsenz ausgetauscht wird, wie läuft das mit der Ausbildung, was sind die Besonderheiten, die gerade da sind. Und so versuchen wir ein etabliertes Netzwerk, welches so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, wiederzubeleben. Freue ich mich drauf. Also Carlo, mit Sicherheit ein spannendes Thema. Und wir haben jetzt unser erstes Treffen, haben wir Ende April in Präsenz, haben schon zwei Themen vorgelegt, über die wir dann sprechen, soll aber ganz bewusst eine lockere Runde sein. Nach Feierabend, gemütlich beim Essen, wo dann darüber gesprochen wird, was man machen kann, damit das Thema Ausbildung gepusht wird.
Das hört man wirklich, dass du mit Leidenschaft Wissen weitergibst. Das ist ja auch nun ein weiterer Podcast, den du mit der Elena zusammen machst, diesen Wissenstransfer. Und das ist ja immer eine Schiene, die sich fortsetzt. Das heißt, wir müssen uns da gar nicht, ich bin da auch so betroffen davon, dass ich gern Wissen weitergebe. Da müssen wir uns also gar nicht verstellen oder uns groß bemühen. Aber du hast jetzt gerade berichtet, wie aufwendig es ist, eine Ausbildung in der Berufsschule zu machen. Da sind Leute, junge Leute, 3 Jahre damit beschäftigt. Und das muss man natürlich auch beachten, dass hier in diesen 3 Jahren wirklich Arbeit geleistet wird von engagierten Lehrern, von engagierten Ausbildungsbetrieben und im besten Fall auch motivierten jungen Leuten.
Ja.
Und da muss man auch die Grenze erkennen, dass wenn ein Berater oder ein Trainer oder ein Seminar, das geht manchmal nur 1 Tag oder 2 oder 3 Tage, dass es nie die ganze Leistung von so einem generalen Berufsausbildungsprogramm abbilden kann. Da sind wir immer nur in ganz kleinen Teilbereichen tätig und können hier wie eine Taschenlampe das Spotlight auf irgendwelche Punkte setzen. Das muss man sich wirklich bedenken. Und wir brauchen nicht alle über den Facharbeitermangel reden, wenn wir sie nicht ausbilden, wenn wir uns das nicht wertschätzen. Und wir brauchen uns nicht beschweren, wenn wir irgendwelche Hilfsarbeiter im Wortsinne einstellen und die dann nachher keine Fachkenntnis haben. Woher soll es denn kommen?
Ja, absolut. Und das ist so genau das Thema. Ich meine, wir thematisieren das immer wieder. Eine berufliche Erstausbildung hat ja nicht nur das Ziel, Fachwissen zu vermitteln, sondern es geht auch in ganz vielen Themen einfach darum, die Leute in einem Produktionsbetrieb zu integrieren, denen die Produktionsumgebung, die Randbedingungen, die Abläufe nahezubringen. Und genau dieser Austausch ist ja mal mindestens genauso wichtig während einer Ausbildung wie das reine Fachwissen. Und das sind manchmal wirklich die Kleinigkeiten, die es ausmachen, ob jemand seinen Prozess in Gänze beherrscht. Und ich glaube, dazu passt unser heutiges Thema auch ganz gut. Wir haben ja im Vorfeld auch darüber diskutiert. Wollen wir über so eine Banalität überhaupt sprechen, ne?
Aber jetzt warte noch mal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, wir beide brennen so für die Ausbildung und für die Wissensweitergabe, gerade im Bereich Oberflächentechnik. Und da müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, jetzt um abzukühlen.
Ja, absolut. Und jetzt hast du es verraten, ne?
Ja.
Wir waren beim letzten Mal im Ofen oder beim vorletzten Mal. Wir haben darüber gesprochen, wie man den Ofen beheizen kann. Warum es so wichtig ist, dass das Bauteil eine gleichmäßige Objekttemperatur erreicht. Und jetzt haben wir es endlich auf Temperatur. Es war lange genug im Ofen. Die Pulverschicht ist vollständig vernetzt. Der Lack ist verlaufen. Die Lackierung ist fertig. Und die heißen Teile kommen aus dem Ofen. Und jetzt kommt genau diese Banalität. Jetzt müssen sie kalt werden. Ja, warum denn in Gottes Namen?
Das ist doch gar kein Problem, wenn du nur 2 Millimeter dicke Bleche machst. Die werden schon ziemlich schnell kalt. Aber genau, wenn man keine, nicht nur 2 Millimeter Bleche hat, dann hat man das Problem. Eine 10 mm Stahlplatte oder eine Schweißkonstruktion, die hält halt die Wärme ziemlich lange. Die braucht lang, um warm zu werden, aber sie braucht auch lang, um wieder kalt zu werden.
Und jetzt kommt der erste ganz banale Grund. Warum tut es weh, wenn man auf eine heiße Herdplatte fasst? Und genau so ist es, wenn ich die Teile dann händeln möchte, dann müssen sie schon einmal auf eine Temperatur mindestens mal abkühlen, dass man sie anfassen kann und dann auch irgendwo hinlegen kann. So, und jetzt habe ich ja über viele Jahre auch in der Emaillierwelt zugebracht. Und der Emaillierer schmunzelt immer über die leicht erhöhten Raumtemperaturen beim Pulverbeschichten. 200 Grad oder 180 Grad Objekttemperatur, das ist für den Emaillierer eine leicht erhöhte Raumtemperatur. Der Emaillierer braucht 750 Grad glühendes Glas und glühenden Stahl. Und wenn dort die Bauteile aus dem Ofen kommen, in dem Fall, wo ich halt aktiv war, waren es dann halt Badewannen und Duschflächen, dann haben die schon noch eine Objekttemperatur von 450 Grad. Das fasst man mal nicht so eben an. Und das fasst auch kein Roboter mit einem Sauggreifer an, weil die Temperatur definitiv zu hoch ist.
Das ist ja so heiß, dass man es sogar spürt im Gesicht. Also diese Strahlungswärme ist wirklich erlebbar. Und genau das fehlt manchmal bei den heißen Teilen mit der leicht erhöhten Raumtemperatur, dass man es gar nicht so direkt wahrnimmt oder dass man meint, dann sehe ich halt Handschuhe an. Und dann hat man plötzlich die Abdrücke von den Handschuhen in den Teilen. Weil der Lack ist zwar ausgehärtet und fertig, zumindest beim Pulverlack, wenn er lang genug im Ofen war, aber die Schlussaushärtung erfolgt erst bei Raumtemperatur plus minus. Und das heißt, es kann wirklich nur empfindlich sein, wenn ich zu heiße Teile anfasse, egal mit oder ohne Handschuhe, und dann verpacke. Auch da haben wir das Problem. Da sind die Traktorstreifen, die Noppenabdrücke oder eben auch das schöne Muster von Schaumfolie zu sehen, das sich dann immer wieder mal so abzeichnet bei diesen aufgestapelten Teilen. Das heißt, das ist also hier auch ein Qualitätsfaktor. Ja, was kann man machen, wenn die Abkühlzone zu kurz ist? Kann ich dort mit Eiswürfel drüber gehen?
Also die einfachste Variante ist warten. Und die zweite Variante ist halt, genauso wie man die Teile heiß bekommen hat, sie dann halt mit Luft anpusten, um sie wieder abzukühlen.
Und da ist natürlich saubere Luft besser wie sehr staubige Luft. Und von dem her gibt es dann auch spezielle Abkühlzonen, die also wirklich gefilterte Luft nehmen. Aber bei Sonderteilen haben wir in der Produktion immer solche Ventilatoren gehabt, so mobile Ventilatoren, wie man es auch im Sommer manchmal benutzt. Und haben die gezielt darauf gerichtet, dass eben dicke Maschinenbauteile schneller abzuhängen waren.
Das ist ein Thema wichtig. Also ich bin immer so ein nicht der richtige Freund von diesen Ventilatoren. Jetzt haben wir natürlich in der Abkühlzone den Vorteil, dass irgendwelche Staubpartikel, die ich dann da drauf puste, jetzt nicht im Lack kleben bleiben oder sich irgendwo in dem Beschichtungsergebnis niederschlagen. Sie verteilen sich aber in der Halle. Und deswegen ist es immer gut, mit offenen Augen mal zu schauen, wo puste ich denn meinen Dreck hin und an welcher Stelle habe ich denn meine frisch lackierten Teile, die dann durch aufgewirbelten Schmutz dann vielleicht auch nachhaltig gestört werden können. Und entscheidend ist halt eben, sich immer wieder zu Gemüte zu führen, ich brauche die kalten Teile, genau zu den Themen, wie du sie angesprochen hast, damit ich das Verpackungsmaterial nicht abdrücke. Und ein Thema, was ich jetzt als Chemiker immer mal wieder ins Rennen bringe, Jede chemische Reaktion wird durch das Thema Temperatur beschleunigt. Das heißt, Temperatur ist eigentlich immer ein Faktor, der eine chemische Reaktion beschleunigt. Und dazu gehört unter anderem auch die Wanderung von Weichmachern aus einem Lack heraus in ein Verpackungsmaterial oder von einem Verpackungsmaterial in den Lack hinein. Und gerade deswegen ist es halt einfach auch ein, ja, ich sag mal, ein fachlicher Hintergrund, diese abgekühlten Teile zu handeln und mit Verpackungsmaterial zusammenzubringen, genauso wie du das angesprochen hast. Aber es gibt noch ein Thema, wo Temperatur stört.
Ich stehe auf dem Schlauch, hilf mir.
Immer dann, wenn ich ein Verfahren einsetze, welches Temperatur nutzt, um zu Messergebnissen zu kommen, dann macht es natürlich keinen Sinn und funktioniert auch technisch nicht, heiße Teile zu prüfen. Und da denke ich jetzt dann ganz konkret an das Thema Schichtdickenmessung.
Es gibt ja ganz tolle Geräte, die sind berührungslos. Das heißt, da macht die Hitze gar nichts aus, erstmal, zumindest für den Sensor nicht. Während ein klassisches Messgerät mit Magnetinduktiv oder Wirbelstromtechnik wirklich dann auch empfindliche Messsonden hat. Und es kann sein, dass die empfindlich reagieren und sogar kaputt gehen durch die zu große Hitze vom Werkstück. Wenn ich also heiße Werkstücke messe, dann geht die Messsonde kaputt. Das macht der Sensor von einem berührungslosen, schichtigen Messgerät, dem macht das nichts aus. Aber warum, denkst du, funktioniert die Messung nicht?
Ja, es sind ja auch wieder, das sind jetzt so ein paar Grundlagen, wo man dann in die Tiefen der Physik einsteigen müsste. Auch da ist es halt eben so, dass ich bei den berührenden, also bei den konventionellen schichtigen Messverfahren, einen Temperatureinfluss habe. Wenn die Temperatur zu hoch ist, das Thema, was du angesprochen hast, dass die Sensorik das nicht verträgt. Es führt aber ein weiteres Problem dazu, dass ich einfach Messwerte bekomme, die nicht reproduzierbar sind und die falsch sind. Und bei den berührungslosen schichtigen Messverfahren, wo ich halt einen thermischen Impuls nutze, um halt eben die Abkühlzeit indirekt zu messen, um darüber meine Rückschlüsse auf die Schichtdicke zu bekommen, habe ich natürlich genau das Problem, dass wenn ich die Thermik schon in meinem Bauteil habe, weil es noch heiß ist, dass ich dann natürlich einfach auch meine Messwerte nicht nutzen kann, weil es keine Messwerte gibt, die entstehen. So, und das ist ein Thema, was relativ häufig, ich sehe das ganz oft in Betrieben, das haben die Betriebe nicht auf dem Schirm, die Qualitätskontrolleure nicht auf dem Schirm, dass halt eben ein Bauteil, bevor ich meine Prüfung durchführe, abgekühlt sein muss. Und das gilt natürlich auch für alle mechanisch-technologischen Prüfungen. Jeder kann sich doch vielleicht vorstellen, wenn ich eine Gitterschnittprüfung mit einem heißen oder einem warmen Teil mache, dass dort andere Ergebnisse bei herauskommen können, als wenn es sich auf Raumtemperatur abgekühlt hat. Und das muss man einfach immer wieder vor Augen haben, dass die Temperatur einen großen Einfluss hat auf Messergebnisse und auf Qualität. Und dementsprechend ist dieser banale Schritt des Abkühlens der Bauteile nach dem Ofen ein sehr wichtiger.
Ja, und man muss natürlich auch sehen, dass hier die gesamte Energie, die das Werkstück im Ofen gesammelt hat, an die Raumluft abgegeben wird. Und jetzt schließt sich der Kreis zu unserem letzten Podcast, den wir hatten. Da ging es ja um die Beheizung. Und was natürlich auch ganz clever ist, man kann die viele Energie, die in der Luft von einer großen Beschichtungsanlage oder Halle ist, dass man die auch wieder zurückgewinnen kann über eine moderne Wärmepumpe und damit Prozesswasser erwärmen kann. Und so kann ich die Energie ein zweites Mal nutzen und habe gleichzeitig den Effekt, dass meine Halle im Sommer nicht so heiß wird. Man muss aber schon verstehen, dass hier sehr große Energiemengen sind und eine kleine Wärmepumpe hier nicht diesen Effekt hat, dass es so richtig kalt wird in der Halle. Da muss man auch entsprechend investieren. Aber nur so die Idee, auch das ist eine Möglichkeit, Wärme sinnvoll ein zweites Mal zu benutzen durch Wärmerückgewinnung. Bevor unsere ganzen Zuhörer komplett abkühlen, würde ich sagen, wir wünschen euch eine gute Zeit. Denkt dran, nicht zu oberflächlich bleiben, immer mit Tiefgang anschauen, wie die Prozesse funktionieren. Macht's gut, viel Spaß beim Beschichten.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.